Ja, dann möchte ich euch alle sehr herzlich begrüßen zu diesem Abend. Und der Kurztitel ist Sei immer froh. Ja, das ist natürlich eine Losung, die stammt von einem indischen Lehrer, Atisha, der im 11. Jahrhundert nach Tibet eingeladen wurde. Und der hat immer so kurze Sätze gesagt, natürlich auch ausführliche Belehrungen. Und die Tibeter fanden das gut und haben die in interessanter Weise 59 Losungen auf den Punkt gebracht. Ich habe jetzt mehrere Listen schon in der tibetischen Tradition entdeckt. Das sind alles Primzahlen. Und ich habe mich gestern mit einer Mathematikerin unterhalten, vorgestern, und die meinte, also wir haben uns das überlegt, dass da so eine Ahnung ist, dass das was Besonderes ist, eine Zahl, die man nicht durch andere teilen kann. Weil die Tibeter waren ja Händler. Die konnten rechnen, aber ganz klar. Und die mussten ja auch indisches Geld und tibetisches Geld, und die sind dann nach Indien gefahren und wieder zurückgekommen und haben gehandelt und so. Irgendwie ist das was Geheimnisvolles. Es gibt 37 Übungen und es gibt ja 7 Übungen und es gibt 17 Übungen und es gibt 59 Losungen. Und die Tibeter, die haben ja durch den Buddhismus eine Schrift bekommen. Und deswegen lieben sie schriftliche Aufzeichnungen. In einer Weise, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und schätzen die. Und dann haben die diese Losungen auf Zettel geschrieben und haben die, wie wir das heutzutage auch machen, an den Gartenzaun gehängt und ans Haus gehängt und an eine Tür gehängt. Und überall waren diese Losungen. Und eine dieser Losungen ist, sei immer froh. Und ich habe mehrere Unterweisungen dazu bekommen und sie immer irgendwie nicht richtig verstanden. Und irgendwann hat mal ein Lehrer die so zusammengefasst, dass es plötzlich klick, 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 klick machte. Ja. Und ich finde es irgendwie spannend, weil das ist ein bisschen herausfordernd. Das klingt so nach Wellness, ja, und nach positiver Psychologie und sei immer gut drauf und how are you doing? Oh, I'm fine. Ja, das klingt sehr amerikanisch. Ja, also, aber so ist nicht gemeint, sondern man muss wissen, es ist im 11. Jahrhundert, waren das Hinweise. Und wenn man einmal im Himalaya war, selbst nur in den letzten 20, 30 Jahren, dann weiß man, das ist nicht so ganz einfach. Das Leben ab 400, 4000 Meter aufwärts, schon allein vom Atmen her, es ist eine Herausforderung, vom Wandern her, wenn man irgendwie zur Wasserstelle muss oder irgendwo hin, das ist anstrengend, ja. Und natürlich gibt's Naturereignisse, die nicht besonders schön sind und so. Sei immer froh. Und man kann das jetzt psychologisch, buddhistisch interpretieren, auf unsere Zeit bezogen. Das ist mein Anliegen immer. Was bedeutet das? Was kann das bedeuten damals und was bedeutet es heute vielleicht für uns? Und ich meine, wir wissen ja, Optimisten leben länger, statistisch nachgewiesen. Ja, und interessant ist ja auch, dass Menschen, die eher optimistisch geneigt sind, sich die Erfolge ihres Handelns selber zuschreiben. Und wenn was schief geht, sind natürlich die anderen schuld. Während die Pessimisten eher umgekehrt vorgehen. Also wenn was schief geht, dann bin ich natürlich selber schuld. Und wenn irgendwas gelingt, naja, dann muss es an den günstigen Umständen und an den anderen Leuten liegen. Und wenn man jetzt mal guckt, was ist hilfreicher für ein gelingendes Leben, um ein Schlagwort zu nehmen, ist natürlich ein realistischer Optimismus, dass man, wenn man was hinkriegt, schon auch mitkriegt, es hat auch was mit anderen zu tun. Und das war ein guter Tipp von XY und es waren gerade gute Bedingungen, aber trotzdem, ich hab's geschafft. Und das nennt man ja heutzutage Selbstwirksamkeit, ja? Wenn man das Gefühl hat, man kriegt etwas hin. Und ich schätze diesen Hinweis von einem Arzt, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich nehme an, diejenigen unter euch, die schon etwas älter sind, merken das auch, dass man ab und zu mal Namen vergisst, obwohl ich das Buch genau vor mir sehe. Ja. Der Mensch ohne Ich heißt das. Der schlägt in den 50er Jahren ein Arzt vor, wenn Sie in Ihrem beruflichen Umfeld keine Arbeiten von A bis Z mehr machen müssen, weil Sie arbeitsteilig eingesetzt werden, dann gucken Sie, dass Sie in Ihrem privaten Umfeld irgendwelche Dinge von A bis Z machen können. Ob es jetzt Kuchen backen ist oder im Garten was anlegen oder meinetwegen ein Gedicht schreiben oder ich habe dann viel Beiträge geschrieben, einfach von vorne bis hinten. Ich mache das selber und tippe das dann auch noch selber und schicke dann auch noch die E-Mail mit Anhang weg. Ja, also ich mache das von A bis Z. Das fördert die Selbstwirksamkeit. Ein Gefühl, dass man etwas bewirken kann, fand ich echt auch schon wenn ich denke, wann das geschrieben wurde, in den 50er Jahren, einen unglaublich guten Hinweis, will ich gerne weitergeben. Wenn irgendjemand das Gefühl hat, ich habe nicht genug Selbstwirksamkeit, mach was von A bis Z. Und wenn es kleine Dinge sind. Ja? Also in dem Sinne, guck auf das, was klappt und nicht nur auf das, was schief geht. Und das ist ja leider eine Neigung in allen wohlhabenden Gesellschaften. Wenn Dinge einigermaßen gut laufen, dann nimmt man das für selbstverständlich. Und wenn irgendwas schief geht, großes Drama, und jetzt natürlich hängt es davon ab, wie man insgesamt eingestellt ist, ob man sich jetzt das selber zuschreibt, ich bin zu doof, um das hinzukriegen, oder ob man, das ist natürlich die große Entlastungsarie, die anderen sind schuld. Ist ja logisch, das entlastet psychologisch total, aber nicht für lange. Weil wenn ich anderen die Schuld gebe an meinem Versagen oder an etwas, was nicht klappt, um es neutral zu sagen, fühle ich mich ohnmächtig, weil die anderen sind ja schuld. Und wenn das dann noch etwas vergrößert wird, der Kapitalismus ist schuld. Das System ist schuld. Natürlich, die Eltern sind sowieso an allem schuld. Ja, dann fühle ich mich so klein, ohne Hut. Also Schuldzuweisungen sind zwar emotional entlastend für eine kurze Zeit, das mache ich auch. Wenn irgendwas schief geht, die blöde Kuh, dieser Hammel, dieser blöde, ja, was auch immer. Nur wenn ich dann ein bisschen hingucke, merke ich, das ist keine wirkliche Lösung der Situation. Also es ist schief gegangen, dumm gelaufen, aber jetzt probieren wir was anderes. Oder ich hole mir Hilfe. Ist ja auch günstig. Man kann sich ja Rat holen oder ich bin sehr für Arbeitsteilung. Ich hatte mal eine Zeit lang, das war in den 70er, 80ern sehr üblich, ich will alles selber können. Autos reparieren und Reifen wechseln und aber natürlich auch noch kochen und dann noch dies und das und jenes. Vergiss es. Ja, ich muss keine Autos mehr reparieren. Ja, keine Getriebescheibe auswechseln, habe ich mal gemacht mit meinem Freund. Das war echt Arbeit, aber es muss nicht sein. Gut. Also Hilfe holen ist auch eine große Unterstützung. Also es hängt jetzt davon ab, wie unsere Selbstwahrnehmung ist, wie wir umgehen mit Schwierigkeiten. Und Optimisten leben länger, Optimisten sind zuversichtlicher. Es geht jetzt aber nicht um naiven Optimismus, ja, ich kriege alles hin. Das ist wieder ein überzogener Anspruch an uns selber, das funktioniert auch nicht. Ja, dann kriegt man nämlich Druck, ich muss alles können, Perfektionismus, die nächste Falle. Und da leiden wir auch drunter. Es ist wirklich absurd fast. Einmal sind immer die anderen schuld, das System ist schuld, der Kapitalismus ist schuld und was auch immer, kann man dann aufschlüsseln. Und ich gehöre zu der Generation, die das am Anfang sehr gedacht hat. Ich habe 68 Abitur gemacht. Es war schon eine interessante Zeit. Wir hatten gerade Klassentreffen vorgestern, 55 Jahre Abitur, und da haben wir viele alten Geschichten erzählt. Und weißt du noch damals, und wie wir das gemacht haben und das gemacht haben und das gemacht haben? Ja, also, aber mir hat es nie gefallen, dieses, die anderen sind schuld. Das fand ich immer so bescheuert. Ich habe dann lieber lokal vor Ort kleine Projekte gemacht, wo was bei rausgekommen ist. Ja, und wenn das Nachhilfestunden für Kinder aus Obdachlosensiedlungen war, wir haben was gemacht, wo was bei rauskam, wo dann hinterher ein paar glückliche Kinder waren und die Eltern waren happy und wir waren happy und die kamen in der Schule besser mit. Also ich habe dann probiert, was kleine Schritte zu machen, wo man hinterher ein Ergebnis sieht. Ja, also, aber das andere ist dann gerät man in die Falle des Perfektionismus. Ja, ich muss das eben alles schaffen. Und das ist wieder so eine Falle, die damit zusammenhängt, dass mit dem Zeitgeist, ich meine Industrialisierung, wir haben ziemlich viel mit Maschinen und Technik geschafft. Also ich meine Ich finde es immer noch wahnsinnig, dass wir ein Gerät auf den Mond schicken können, was dort rumkrabbelt und irgendwelche Bodenproben nimmt und dann die Ergebnisse nach unten schickt. Also ich meine, das ist Wahnsinn. Also ich meine, ich habe 69 Fernseh geguckt, als der Typ da auf dem Mond rumlief. Und ich hatte es nicht für ein Fake von der NASA gehalten, sondern ich habe das geglaubt, dass da jemand rumkrabbelt, ja, und rumläuft. Also schon, oder dass die da Leute hochschicken können, die was reparieren im Weltraum. Wahnsinn. Also, und da kann man natürlich übermütig werden und denken, wenn man das alles schafft, ja, dann schaffe ich alles. Und das ist wieder eine Falle. Und das ist auch nicht gemeint, sei immer froh. Also sei immer gut drauf, immer optimistisch, du schaffst alles. Das ist Überforderung, überzogenes Selbstbild. Aber das andere, immer die anderen sind schuld, geht auch nicht. Tja, und jetzt? Ja, ich könnte es realistischen Optimismus nehmen oder versuche, das Beste aus jeder Situation zu machen. Und das ist das, was ich bei Buddhisten gelernt habe. Guck dir die Situation an. Wenn das schief geht, guck deinen eigenen Beitrag an, aber guck auch den Beitrag der anderen an, die Umstände, die Situation. Alles wird nicht klappen. Und dann mach das Beste draus. Tja, aber dazu braucht man eine Einsicht. Nämlich die Einsicht, dass man nicht alles weiß. Das hören wir nicht gerne. Also ich meine, ich habe doch recht mit meiner Perspektive. Ich habe es dir doch gerade erklärt. Hast du es immer noch nicht kapiert? Ich weiß, wie man das Gesundheitssystem Deutschlands am einfachsten optimieren könnte. Ich weiß, welche Art von Grundeinkommen, Bürgergeld oder so weiter das Richtige wäre. Ich habe es jetzt dreimal erklärt, hast du es immer noch nicht kapiert. Ja? Also wir haben eine gewisse Überheblichkeit, ein überzogenes Vertrauen in die eigene Perspektive. Das ist nicht so produktiv für kreatives Zusammenarbeiten. Und deswegen denke ich manchmal, die Einsicht in die Leerheit von Zuschreibung ist eigentlich die Voraussetzung für eine gelingende Demokratie. Ich muss kapieren, dass meine Perspektive begrenzt ist. Ich muss begreifen, dass mein Wissen begrenzt ist. Ich meine, Kant hat es zwar auch gelehrt, aber so richtig angekommen ist es nicht. Also Verstand versucht, fassbares Wissen zu sammeln, um damit etwas zu bewirken. Industrialisierung und Technik sind ein Ergebnis davon. Aber die Vernunft erkennt ihre Grenzen. Und das ist eine Herausforderung. Und das braucht eigentlich viel Selbstvertrauen, dass man das aushält. Also ich kenne keine arroganten Menschen, die ihre Grenzen sehen. Also die arroganten Menschen, die ich kenne, und manchmal gehört auch dazu, die sehen ihre Grenzen nicht. Also ich meine, warum Grenzen? Ich weiß doch Bescheid. Ja, ich habe noch 10 Bücher mehr gelesen und außerdem dies und das und jenes. Aber Menschen, die wirklich viel wissen, ich meine, das ist ein Slogan der Wissenschaft. Je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, was ich alles nicht weiß. Also wirklich Menschen, die viel wissen, die sind in der Regel, haben ein gewisses Maß an Bescheidenheit. Natürlich, Menschen sind wieder verschieden und je nach Biografie leben sie das unterschiedlich, aber im Prinzip schon. Ja, ja, und was macht man jetzt? Ich denke, man braucht ein Gespür dafür, wo man selber steht. Überfordere ich mich? Überschätze ich mich? Unterschätze ich mich? Gebe ich den anderen zu viel Macht? Also schiebe ich die Schuld anderen zu? Und fühle ich mich dem System ausgeliefert? Ich meine, da kommen dann die Sprüche wie, ja, ich meine, Europa, also Deutschland hat ja nur, verursacht ja nur 2% des CO2-Ausstoßes. Ja, was sollen wir dann groß Reformen anfangen und vielleicht Tempolimit auf den Autobahnen. Ich meine, das beschränkt doch unsere Freiheit und außerdem bringt es ja auch nicht so viel. Die Chinesen produzieren viel mehr CO2 als wir und so. Ja. Ich denke, man braucht ein gewisses Maß an Selbstvertrauen, damit man überhaupt kleine Schritte macht. Und da kommt wieder dieses sei immer froh. Guck auf die kleinen Schritte, die du machen kannst. Denn wenn viele Leute kleine Schritte machen, dann kann sich was verändern. Und ich meine auch, das habe ich gelernt durch den Zeitgeist, in dem ich groß geworden bin. Also was sich seit 68 oder 66, 67 alles verändert hat an Werten, an Selbstreflexion, an kritischer Reflexion unserer Geschichte, unserer deutschen Geschichte, das ist schon unglaublich. Ja, also, weil viele Leute Interesse hatten für diese Themen. Ja, und das konnte man vorher nicht wissen, dass es zu einer Bewegung anwächst. Aber es ist passiert. Also von daher glaube ich daran, dass man, wenn man sich selber ein bisschen kennt und versucht, so einen mittleren Weg zu finden zwischen sich zu schwach fühlen und andere zu stark einschätzen und sich zu überfordern und unter Druck zu setzen. Also da einen mittleren Weg zu finden. Und das lernt man halt leichter, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, die immer anders ticken als wir und das anderes meinen als wir. Das ist eine tolle Schulung. Und ich meine, ich habe es auch nicht geschafft, aber man findet den mittleren Weg nicht auf Anhieb, sondern nur durch das Ausloten der Extreme. Dann halt mal überfordern und dann wieder unterfordern, zu wenig sich zutrauen, wieder überfordern. Aber wenn man das öfter genug macht und dann noch im Umfeld mitkriegt, ohne arrogant zu werden und zu sagen, ha, 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 du bist mal wieder ganz extrem, sondern mitkriegt, okay, die probieren das auch, genauso wie ich das probiere. Ja, und die Tibeter haben eine wunderbare Übung. Ich habe die, als ich sie zum ersten Mal hörte, sagen sie, also guck mal erst auf das, was in deinem Leben gut klappt. Ist ein gutes Heilmittel für unsere Jammermentalität. Ja, wenn irgendwas nicht ganz funktioniert, richtig schimpfen. Ja, richtig schimpfen. Also was klappt in deinem Leben? Also immer wieder mal die Übung machen, was funktioniert. Und wenn man das, sagen wir, einmal die Woche macht, einfach nur so, ich habe eine Wohnung. Also die meisten Menschen, die ich kenne, haben eine Wohnung. Ich habe genug zu essen, ich habe genug anzuziehen, ich habe ein gewisses Maß an Bildung. Ich kenne andere Leute, die mich auch unterstützen, wenn ich Probleme habe. Ja? Also einfach zu gucken, was habe ich an guten Bedingungen und sich gezielt darüber freuen. Dann ist man ein paar Momente froh. Und wir brauchen das. Also alle Menschen, die in relativem Wohlstand leben, müssen das lernen. Und wer einmal, ich bin 77 bis 79 in Indien und Nepal gewesen. Seither meckere ich nicht mehr am deutschen Sozialstaat, an den Fenstern, an der Bautechnik, an irgendwas rum, weil unsere Fenster schließen in der Regel, die Hähne tropfen nicht in der Regel und so weiter. Also seither meckere ich nicht mehr. Auch wenn ein Zug Verspätung hat. Ich habe in Indien Züge erlebt, die hatten 6 Stunden Verspätung ohne eine einzige Durchsage, warum der Zug steht. Gut, man hatte immerhin Tee gekriegt von außen. Ja, Chaigaram, Chaigaram, Chaigaram. Ja, und dann habe ich gedacht, hier, ich bin leidenschaftliche Zugfahrerin und mei, ich gehe halt immer, ich kalkuliere immer 2 Züge vorher. Ich bin gestern angereist, damit ich heute nicht in Druck komme, wenn irgendwas Verspätung haben könnte eventuell. Und ich bin mit 7 Minuten Verspätung gestern angekommen. Also was soll das? Ja, ich habe aber auch schon länger Verspätung gehabt. Mai, dann habe ich halt, du bist Jeanette, gell? Habe ich dir eine SMS geschickt, fang schon mal an zu meditieren. Unser Auto steht im Stau. Ja, bin ich mit dir gefahren, weil es angeblich schneller gehen sollte als der Zug. Das geht ja auch, dann meditiert man halt schon ein bisschen. Alles okay. Also guck auf das, was funktioniert, ist die eine Übung. Und die andere Übung ist, welche Probleme hast du nicht? Und die Empfehlung ist dann nicht, dass man an ganz weit entfernte Menschen in anderen Kulturen und denkt, sondern an das eigene Umfeld. Und wenn ich nur an 10 Leute in meinem eigenen Umfeld denke, welche Probleme die haben, die ich nicht habe, dann fange ich an zu beten und danke, 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 ja. Dann singe ich alte Lieder, die man früher mal gesungen hat, ja. Danke. Ich liebe diese Übung. Also was klappt und welche Probleme habe ich nicht? Und immer dann, wenn man so ein bisschen nicht so gut beieinander ist, ja, und wenn man denkt, ich schaffe das nicht und ich kann das nicht und mein Leben ist so schwierig und so weiter. Und ich habe zwei Lamas kennengelernt, die sehr früh kapiert haben, wie wir ticken. Das eine war Lama Yeshe, der ist 59 in den Westen gekommen, hat sofort angefangen, Englisch zu lernen, aber hat gesagt, wir kommen nicht mehr nach Tibet zurück. Ich lerne jetzt Englisch und ich fange mal wirklich an zu meditieren. Der hatte bis dahin primär studiert und studiert und studiert, was man halt in Tibet macht in den Klosterschulen, und hat gesagt, wir kommen nie wieder zurück. Englisch gelernt, und ich habe den zum Glück 77 kennengelernt, und er hat uns drei Mantras gegeben. Mantra for Western people. Relax. Let go. Good enough. Ich habe das einmal probiert mit der Mala. Wir haben ja Mantras rezitiert. Good enough. Nach dem 10. Mal good enough liefen mir die Tränen runter. Also kann ich sehr empfehlen. Also bei Relax geht ja noch. Aber der hat sofort kapiert, unter was für einem Stress wir uns setzen, dass wir so 150%ig sein wollen. Und es waren nicht nur die Deutschen. Also wir waren manchmal sehr, sehr international, aber verglichen mit den Tibetern waren wir alle, hatten wir einen Knall. Ja? Und wir dachten, in zwei Monaten Kurs oder drei Kurse hintereinander müsste man schon mindestens halb erleuchtet sein. Und man müsste doch schon mindestens das kapiert haben und das kapiert und die Vergänglichkeit und das alles schon kapiert haben. Und dann ist doch, ja, ich habe es schon dreimal gehört. Und ein Lama von mir, Geshe Tekchok, der hat dann mal gesagt, ich sage es aber auf Deutsch, also ihr Westler, ihr seid so intelligent. Ihr stellt, wenn ich 3 Tage Vorträge halte, stellt ihr Fragen, die habe ich nach 5 Jahren Studium im Kloster nicht gestellt. Ihr seid so intelligent. Aber ihr zieht keinerlei Konsequenzen daraus. Also der konnte jetzt nicht uns erklären, dass wir sozusagen zerebral fixiert sind, dass wir primär auf einer rationalen Schiene schlucken, 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 aber das nicht integrieren. Das konnte er so nicht erklären. Das habe ich mir dann so erklärt, ja, und dass da eine Integration fehlt. Aber es war so, ich sehe den heute noch vor mir. Ich habe den übersetzt in diesem Vortrag, wie der das sagt. Er hat uns also wirklich 3 Minuten gelobt, wie intelligent wir sind und was für tolle Fragen wir wieder gestellt haben. Das ist so toll. Und er zieht keinerlei Konsequenzen draus. Ja. Und jetzt? Was machen wir jetzt damit? Ich sage noch die anderen beiden Mantras und dann mache ich einen Vorschlag. Akon Rinpoche hat 67 in Schottland mit Trungpa Rinpoche zusammen ein buddhistisches Zentrum gegründet. Akon Rinpoche war tibetischer Arzt, aber hat dann erstmal als Krankenpfleger im Krankenhaus gearbeitet, weil andere Jobs gab es ja nicht und seine Ausbildung wurde ja nicht anerkannt hier. Hat Leute kennengelernt und dann mit Trungpa Rinpoche das Zentrum gemacht und hat sich immer wieder gewundert über die Leute, die so entweder sie kiffen und denken, Meditation hat nur mit Entspannen zu tun, oder sie strengen sich furchtbar an. Und er hat dann 2 Mantras gegeben, die habe ich erst später kennengelernt, weil ich ihn erst später kennenlernte. No big deal. No expectations. Ja? Mach doch kein großes Ding draus. Ja? Erwarte nicht zu viel. Ja, also was wir brauchen, und da finde ich Psychotherapie sehr hilfreich. Ich habe, bevor ich Buddhismus kennenlernte, halt alles ausprobiert, was man damals in den 70ern so angeboten hatte, bis ja, alles Mögliche. Biodynamik und Gestalttherapie. Also Gestalttherapie war noch das Hilfreichste, fand ich, von allen Sachen. Ein bisschen Körpertherapie und dann waren Freunde von mir bei Bhagwan und wir hatten schon ein Bhagwan-Zentrum in Berlin und dann haben wir dynamische Meditationen gemacht und wenn man fix und fertig war, sollte man meditieren, weil dann war man ausagiert. Da bin ich eingeschlafen. Also ich habe alles Mögliche ausprobiert und war froh über den Buddhismus, sozusagen konkrete Übungen kennenzulernen, die ich jeden Tag machen kann. Denn das habe ich immer bei den Gestalt-Workshops gefragt, was soll ich jetzt zu Hause machen? Bis, ja, mach doch wieder einen Kurs. Dann habe ich gesagt, ich will was zu Hause machen. Naja, du kannst es mit dem Stuhl und wechseln und ich bin das und du bist das und so. Aber Akon Rinpoche hat uns noch einen Tipp gegeben, wenn wir Konflikte haben. Das hat er auch kapiert, dass wir Konflikte mit den Eltern haben und mit Autoritäten generell und so. Und hat gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Briefwechsel. Blaming. Ja? Und dann durfte man einen Brief schreiben an die Mutter oder an den Vater oder an den Lehrer und hat gesagt, und bitte keine Grenzen. Ihr dürft sagen, du bist so bescheuert und es ist schlimm und es ist furchtbar. Also auch Ex-Beziehungen. Also richtig drauf losschimpfen und aufschreiben. Aufschreiben. Ich habe am Anfang ein bisschen Blockaden gehabt, das alles rauszulassen. Und dann schlafe eine Nacht drüber und am nächsten Tag schreibst du die Rückantwort. Dann hat meine Mutter mir zurückgeschrieben. Oder mein Ex hat mir zurückgeschrieben. Es war hochinteressant. Und dann nochmal. Meistens nach 3 Runden war eine Botschaft angekommen. Und was ich diese Übung weitergegeben habe in Kursen von Leuten, die mir erzählt haben, in was für furchtbare Clinchs sie mit ihren Ex, mit den Kindern, mit den Eltern, mit Arbeitgebern, mit Chefinnen, was auch immer, ja. Hilfreich. Also er hat sozusagen die psychotherapeutische Perspektive, rauskotzen, alles zulassen und dann die sich in die andere Person hineinversetzen. Und ich denke, wir brauchen beides. Wir müssen uns selber spüren, aber eben nicht, das ist wieder ein Extrem, Hauptsache authentisch. Das ist so ein Schlüsselbegriff, den ich immer nur noch in Anführungszeichen setze, ja. Und dann die Einfühlung, das sich hineinversetzen in eine andere Perspektive. Ich habe natürlich damals diese Bücher von den Native Americans gelesen. Man muss in den Mokassins des anderen gegangen sein, um ihn zu verstehen. Ja, tolle Bücher, wunderbar. Und das hat bei mir so richtig Klick gemacht. Ich habe mir vorgestellt, ich laufe jetzt in den Stöckelschuhen von dieser dummen Kuh rum. Da tun mir ja nur die Zehen weh, ja? Oder was auch immer. Ja? Also sich hineinversetzen in andere. Ja, und damit arbeite ich. Also ich probiere, das habe ich viel gemacht. Und wenn ich jetzt mal wieder einen Konflikt habe, den ich trotz meiner buddhistischen Bildung und meiner buddhistischen Praxis nicht verstehe, dann mache ich diesen Wutdialog. Ja, ich schreibe mir den Frust von der Seele, manchmal reichen 10 Zeilen. Und dann macht es schon Klick, 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 Klick. Und dann schreibe ich es aber trotzdem nochmal aus der anderen Perspektive. Ja. Ja, wenn ich das jetzt zusammenfasse. Sei immer froh. Ist kein Hinweis, dass man Probleme ignoriert, Augen verschließt und immer fröhlich ist, also so, das hat eine Scheinfröhlichkeit, so was Aufgesetztes, sondern dass man versucht, in einer Situation, wo es halt schwierig ist, zu gucken, was brauche ich jetzt? Brauche ich eher mehr Gespür für das, was in mir vor sich geht? Ja, Zugang zu meinen Ängsten, zu meiner Irritation, zu meinem Schamgefühl, zu meinem Schuldgefühl, was auch immer das ist, ja? Was brauche ich da? Und kann ich mich in die Position von den Menschen um mich herum, ein, zwei, von denen, die halt da wichtig sind, hineinversetzen? Das heißt nicht, dass man die übernimmt. Das ist ja wieder das andere Extrem. Sondern, dass man beides kann. Und ich denke, das ist die Voraussetzung für Demokratie. Für ein demokratisches Miteinander. Ich muss meine Perspektive kennen und auch Rückgrat haben und dazu stehen. Ich schlage vor, bei dieser Frage hier in der Region das und das und das zu machen, ja. Aber ich muss auch in der Lage sein, der anderen Person oder den anderen Personen, die mit mir in diesem, an diesem runden Tisch sitzen oder mit mir in dieser Gruppe, in dieser NGO oder in dieser Ortsgruppe von den Grünen oder was auch immer es ist, zu überlegen, dazu zu hören, was die meinen. Und dann zu gucken, wie können wir zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen. Und es geht natürlich leichter, wenn ich ein positives Selbstwertgefühl habe. Und das hängt wieder damit zusammen, dass ich meine Fähigkeiten kenne, meine Möglichkeiten, aber auch meine guten Bedingungen. Also relax, let go, good enough, wenn ich mich überfordere. Ja? No big deal, no expectations, wenn ich andere überfordere. Ja, und das tun wir ja gerne. Also, und je unsicherer ich mich fühle, desto eher müssen die anderen das und das und das und das alles können. Ist ja klar. Also es ist nicht einfach, aber es ist möglich. Und jetzt komme ich zu einer meiner Lieblingsaussagen. Wir brauchen andere Menschen wie die Luft zum Atmen. Wir sind zuerst soziale Wesen. Und wenn wir gut eingebettet sind in ein Netz von Beziehungen mit unterschiedlichen Menschen, können wir Individuen werden, die fähig sind, Verantwortung zu übernehmen für ihr Verhalten, für die Folgen des eigenen Handelns und wie unser Bürgermeister von Hamburg war er auch, aber vor allen Dingen unser Bundeskanzler AD, Helmut Schmidt mal gesagt hat, ich übernehme die Verantwortung auch für die unbeabsichtigten Folgen meines Handelns. Als ich das las in einem Essay von ihm, dachte ich, Chapeau, das mache ich jetzt ab heute auch. Also weil er hat es nochmal so formuliert, ich übernehme nicht nur die Verantwortung für die Folgen meines Handelns, ich habe es ja gut gemeint, es tut mir ja furchtbar leid, dass es schief gegangen ist, sondern auch für die unbeabsichtigten Folgen meines Handelns. Und dazu gehört ein Stück Selbstvertrauen. Also da muss ich in der Lage sein, auch die Fähigkeiten, die ich habe, zu sehen und mich darüber zu freuen, über das, was ich kann. Sonst geht es nicht. Wenn ich immer denke, oh nee, ich sollte viel mehr können. Nee, ich konnte viel mehr können. Ich bin aber nicht gut genug. Dann ist man auch nicht in der Lage, anderen Leuten zuzuhören. Also es ist eine herausfordernde Gratwanderung. Letzter Punkt. Es gibt doch diese wunderschöne Liste der heilsamen Handlungen, die das Erwachen befördern, werden manchmal die 6 Perfektionen genannt. Ich finde es eine der schlimmsten, schlechtesten Übersetzungen, die es gibt. Das sind Handlungen, Fähigkeiten, die uns helfen, über uns hinauszuwachsen. Keine Perfektion. Ich liebe der C.G. Jung, der immer sagt, es geht nicht um Perfektion, sondern um Vollständigkeit. Also eher, dass ich meine verschiedenen Fähigkeiten integrieren lerne. Und da gibt es, also diese, wisst ihr alle, ich nenne sie nur kurz, Großzügigkeit, Dana, Ethik, ethisches Verhalten, Sila, früher hat man da Moral zugesagt, darf man nicht mehr sagen, also ethisches Verhalten. Dann Geduld, ich nenne das die Kernkompetenz des Lebens. Wenn man keine Geduld hat, kann man gleich einpacken. Und dann Virya, Freude am heilsamen Tun wird es definiert. Als ich das zum ersten Mal hörte, Energie entsteht dadurch Tatkraft. Furchtbar übersetzt, freudige Anstrengung. Schon das Wort ist anstrengend. Also wenn schon freudiges Bemühen, das hört sich schon besser an. Joyful effort ist einfach schlecht, ist ein falscher Freund. Also schlecht übersetzt. Joyful effort, aber Virya ist Freude am heilsamen Tun. Ich tue was Heilsames, was Hilfreiches und freue mich drüber und das gibt wieder Energie. Kennen alle Leute, die kreativ tätig sind, die was machen, was ihnen Spaß macht, ob man jetzt im Garten arbeitet oder was auch immer macht oder ein Essay schreibt oder was auch immer, ja, schön kocht oder Freude am heilsamen Tun. Ja, und dann braucht man noch ein bisschen Sammlung und ein bisschen Einsicht. Sammlung einfach beruhigt dich immer wieder, wenn du, ja, wenn du unruhig bist und rumzappelst und ja, aufgedreht, beruhigen. Also man muss nicht einspitzige Sammlung haben für eine halbe Stunde, immer nur den Atem spüren. Das fand ich immer bescheuert. Gut, das ist meine Meinung. Ja. Es reicht, wenn man sich beruhigen kann und mit dem Herzen bei der Sache ist, bei dem, was man macht. Ich finde ein wunderschönes Bild. Ich liebe diesen Ausdruck. Mit dem Herzen bei der Sache sein. Ja, da muss ich mich nicht anstrengen, mich zu konzentrieren. Ich mag auch das Wort Konzentration nicht. Ist auch schon so anstrengend. Ich liebe das Wort Sammlung. Sammlung, das ist viel weicher und freundlicher. Ja, also ein bisschen sich beruhigen können und mit dem Herzen bei der Sache sein. Und Einsicht, da nenne ich heute nur das für mich Allerwichtigste. Ich weiß, was ich weiß. Und ich weiß, was ich nicht weiß. Also die Grenzen des eigenen Wissens erkennen. Und das befähigt für ein kooperatives Miteinander. Ja? Dann kann man mit anderen zusammenarbeiten, wenn man weiß, dass das eigene Wissen Grenzen hat und die eigenen Fähigkeiten auch. Ich kann einfach nicht alles und ich weiß auch nicht alles. Kann man besser mit anderen, kann man anders zuhören. Ja? Okay, ich glaube, das langt jetzt. Jetzt kann man natürlich noch viel drüber sagen, aber man kann auch aufhören, was zu reden. Und damit beende ich jetzt erstmal den Vortrag. Und ich schlage vor, dass wir ein paar Momente Pause machen, lüften und ihr dürft euch bewegen, aber bitte im Schweigen. Dass du mitmacht und jetzt darfst du mich wieder so stellen, dass ich die anderen auch kurz sehe. Und hier, also sucht euch eine Haltung, die stabil ist, aufrecht und entspannt. Also für die Meditation würde ich übergeschlagene Beine nicht empfehlen. Das mache ich zwar zu Hause gerne, übergeschlagene Beine, aber zum Meditieren lieber das Gesäß ein bisschen nach hinten schieben, sodass man, also ich mache mir manchmal auch ein Kissen in den Rücken. Das, ach so, da musst du wieder Ansicht, ja, ja.
Okay.
Ach so. Alles durcheinander. Dass ihr stabil sitzt, das fördert Vertrauen. Aufrecht sitzt, das fördert die Wachheit. Und so entspannt, wie es möglich ist, das fördert Einsichten. Weil wenn man verkrampft sitzt, denkt man bloß rum. Das hilft nicht besonders viel. Das machen wir sowieso die ganze Zeit. Also guckt mal. Ihr dürft die Brille abnehmen. Das fördert die Entspannung der Augenmuskeln. Und dann vielleicht Fenster auf Kippe oder okay. Wenn ihr noch eine Decke braucht oder also ich habe gern was im Rücken, wirklich, das hilft. Also auch ihr im Zoom sucht euch einen bequemen Platz. Wenn es geht, stabil, ich sage es nochmal, aufrecht und nicht nach hinten gelehnt, weil dann ist man eher, wird man eher schläfrig und entspannt, so gut es geht. Die Augen könnt ihr auflassen oder schließen, was euch halt vertraut ist, die Hände auf die Oberschenkel legen oder in irgendeiner dieser meditativen Haltungen, die es halt gibt, in den Schoß legen. Die Zen-Leute machen die linke Hand, nee, die Tibeter machen die linke Hand unten und die rechte oben drauf. Die Zen-Leute machen es umgekehrt. Ist wurscht. Manche machen so, manche machen so. Alles hilft, wenn es hilft. Ob es hilft, muss man ausprobieren. Gut, dann können wir jetzt beginnen. dann machen wir zusammen eine geführte Übung. Und zunächst achten wir auf unsere Körperhaltung. Schauen, dass wir einigermaßen stabil, aufrecht und so entspannt wie möglich sitzen. Und wenn wir eine Haltung gefunden haben, die für jetzt angemessen ist, dann bleiben wir in dieser Haltung und lassen die Gedanken für einige Momente frei schweifen. Und dann können wir für einige Momente auf den natürlichen Atemrhythmus achten. 10% Aufmerksamkeit reichen. Und wer mag, kann dazu Worte als Unterstützung nehmen. Ich mache das gerne mit Ja, Danke im Rhythmus des Atmens. Manche machen aus, ein, andere annehmen, loslassen oder ohne Worte. Und dann können wir auf die innere Haltung achten, unsere Einstellung zum Üben. Warum bin ich jetzt hier? Wozu? Was wünsche ich mir von dieser Übung? Und wir warten freundlich, aufmerksam, was da als Einstellung auftaucht. Und ein Vorschlag. Möge die Übung mein Herz öffnen und meinen Geist klären, sodass ich die Verbundenheit mit anderen immer mehr erkenne, spüre, darauf vertraue und immer häufiger bemerke, was ich denke, sage und tue, ohne mich dafür zu verurteilen. Ich möchte dann vorschlagen, das letzte Fenster auf Kippe zu stellen. Falls die Musik immer wieder mal so laut wird, ist es einfacher, wenn man, und man hört nicht so viel, wenn das Fenster auf Kippe ist. Und dann beginnen wir mit der geführten Übung. Und zunächst ist mein Vorschlag, lasst den Satz auf euch wirken. Sei immer froh. Was kommt da als Reaktion? Was ist eure Assoziation? Was sind eure Assoziationen zu diesem Satz? Sei immer froh. Und die nächste Frage formuliere ich persönlich, du. Wie schätzt du dich ein? Bist du eher zuversichtlich, optimistisch oder eher mir selbstkritisch oder ängstlich oder vorsichtig oder vielleicht sogar ein bisschen pessimistisch? Wo schätzt du dich ein? Stehst du zwischen diesen beiden Extremen, eher optimistisch, eher pessimistisch, eher Zuversicht, eher ängstlich? Und dann erinnern wir eine kleine Situation aus den letzten Tagen oder Wochen, wo etwas nicht gut geklappt hat. Nicht das größte Problem der letzten Jahre, das größte Scheitern, sondern eine kleinere Situation, wo etwas nicht geklappt hat, so wie wir uns das dachten. Und wir erinnern so viele Einzelheiten, wie wir jetzt brauchen, um diese Situation zu erinnern, aber auch dieses Gefühl von, das klappt nicht. Ich bin da gescheitert. Es hat nicht funktioniert, das so ein bisschen zu spüren. Wir können die Tageszeit, den Ort, die Beteiligten erinnern, vielleicht auch Worte, Gesten. Und dann schauen wir die Situation im Freiraum dieser Übung noch etwas genauer an. Und zunächst ist die Frage, was war der Auslöser für unsere Irritation? Was genau war der Auslöser? Welche Anforderung war da an uns gestellt, die wir offensichtlich nicht erfüllen konnten. Die nächste Frage. In welcher Stimmung, Verfassung waren wir unmittelbar vor dieser Situation? Neutral, guter Dinge, erschöpft, müde, irritiert, nervös. In welcher Stimmung, Verfassung waren wir davor, unmittelbar? Und wir schauen weiter. Was haben wir noch mitgebracht in die Situation? Was hatten wir erwartet von den anderen, von uns, von der ganzen Situation? Was war unsere Erwartung? Und wie haben wir reagiert? Was haben wir getan, gedacht, gesagt? Kennen wir diese Reaktion? Reagieren wir häufiger so? Ist das ein Muster? Und dann experimentieren wir ein bisschen mit der Situation. Zum Beispiel erinnern wir eine Situation, wo wir ähnlich herausgefordert waren, wo das geklappt hat. Kennen wir auch Erfolge unter ähnlichen Bedingungen? Gibt es andere Bereiche, wo wir etwas gut können, wo wir fähig sind, etwas zu schaffen, gut hinzukriegen? Welche zwei, drei Fähigkeiten haben wir, die wir schätzen? Die vielleicht auch andere an uns schätzen? Und jetzt bringen wir diese Übung auf den Punkt mit der Frage, was ist mir jetzt aufgefallen? Was ist mir deutlicher, klarer geworden? Und wir warten, was da auftaucht. Vielleicht ein Bild, ein Satz, ein Wort. Und wir lassen das einige Momente auf uns wirken. Und zum Abschluss formulieren wir einen Wunsch, wie sich diese Übung auf unser Leben auswirken soll oder auswirken möge. Und das tun wir alle in eigenen Worten für uns. Und ein Vorschlag möge diese Übung dazu beitragen, dass ich mehr sehe das, was ich kann, aber auch realistisch das, was ich nicht so gut kann. Und möge ich auch immer fähiger werden bei anderen, diesen klaren, offenen, wertschätzenden Blick zu haben. Der Blick auf das, was andere können, aber auch ein freundlicher Blick auf das, was sie eben nicht so gut können. Und mögen wir das Beste daraus machen, für uns und alle Beteiligten. Mögen alle Wesen glücklich sein.